Leute von dort oben haben immer so ein bisschen den Drang, in die Welt rauszuschreien. Sie sind nicht aufmerksamkeitsgeil, aber sie wollen auch gehört werden. Also wir haben ihnen natürlich Objekte gegeben, um damit zu hantieren. Ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn sie es wirklich genutzt hätten. Hochprofessionell, 12 Kameraleute bei uns daheim, ein riesen Zirkus und eine taffe Woche. Fuck yourself and not the planet. Decode the
Bus. Liebe Zuhörerinnen, wir sind zurück im DTB-Studio. Mein heutiger Gesprächspartner ist ein Mensch, bei dem das Vergnügen von seinen Kunden und Kundinnen im Vordergrund steht. Er hat ganz spezifisches Know-how, und zwar weiss er, wie man aus einem edlen Engadiner Holz ein noch edleres Engadiner Stossholz macht. Mitgründer von der Manufaktura, selber Bündner, Digital Marketing Spezialist, Eventveranstalter, Whisky-Kenner und vieles mehr. Heute will ich Hintergrundinformationen bekommen über die Love Toy Firma, die erst gerade für den Schweizer Designpreis nominiert war. Ich freue mich sehr auf deinen Besuch. Bastian Sroth, Bass, herzlich willkommen.
Danke vielmals, schön, dass ich hier dabei sein.
Du bist jetzt seit 3 Jahren im Love Toy Business oder sogar noch ein bisschen mehr. Was hat dich in dieser Zeit am meisten überrascht?
Hey, am meisten überrascht hat mich wirklich, die Branche ist einiges professioneller, als man gedacht hätte. Und sie ist auch nicht so schmuddelig, wie man denkt. Es sind also nicht nur Grüssel, die da dahinter stecken. Wirklich sehr, sehr spannende Leute, natürlich auch schwierige Leute, Herzbusiness, aber viel professioneller, als ich es erwartet habe.
Erklär uns doch mal, was ist denn ein Engadiner Stossholz?
Ein Engadiner Stossholz ist ein Sexspielzeug, das wohlgeformt ist, in der Heimat hergestellt worden ist, mit viel Liebe, viel Zeitaufwand und sehr viel Freude bringt. Sowohl von vorne wie auch von hinten.
Von vorne wie von hinten. Wie sind ihr dann auf die Idee gekommen?
Hey, also die Idee, die ist klar, die kommt von Tino, einer der Mitgründer. Wir sind 3 Geschäftsführer, Susanna, der Tino und ich. Und der Tino hat halt dort mal die gehört von seiner Freundin, von einer gemeinsamen Freundin, dass sie getrennt ist. Und hat gefunden, er will ihr etwas zur Freude schenken. Und hat sich herausgestellt, dass das Ding funktioniert hat. Also er hat für sie, in dem Sinn, das Alpha-Exemplar gemacht, das erste überhaupt. Und das ist auf positives Feedback gestoßen. Und als er mir die Geschichte erzählt hat, habe ich gesagt, stopp, erzähl niemandem mehr davon. Wir müssen etwas machen daraus. Lass mich einen Pitch schreiben. Das war ein WhatsApp-Pitch, den ich dann im Endeffekt geschrieben habe. Aber ich kann auch wieder mal etwas formulieren, einen Namen finden. Und dort ist auch das Wort Engadiner Stossholz entstanden. Und dann hat eigentlich der Schneeball angefangen zu ruggeln. Und ist immer grösser geworden.
Jetzt, 2 davon sind Engadiner. Ich weiß nicht, ob Susanna auch Engadinerin ist, sie ist nicht. Aber hat denn Engadin so etwas Spezielles an sich, dass solche Ideen dort können reifen und zum Leben erweckt werden?
Hey, ich finde im Fall wirklich, dass es das hat. Es ist verrückt, wenn man es überlegt, jetzt insbesondere als Unterengadin. Ich meine, man weiß von jeglichen spezifischen Sachen, die so ein hervorstechen in der Schweiz. Man weiß von den 2-3 Sachen, die hervorstechen in Graubünden. Aber wenn man so überlegt, das Engadin hat eine recht hohe Dichte. Ich meine, wir haben im Unterengadin ein Notvital zum Beispiel, oder ein weltbekannter Künstler, der sehr spezielle, zum Teil auch kontroverse Kunst macht. Ich meine, hey, Tausende von Franken für Kuhflären, für Eselszungen. Dann haben wir auch sonst die
Roma. Wie meinst du es für Kuhflären?
Der hat Kuhflären gegossen. Also Kuhflären Abdrücke gemacht und das sind in Silber, in Gold, in Bronze gegossen. Und das steht in New York und das steht in der Tate Modern, das steht überall. Ja. Mhm. Also und das ist aus einem kleinen Dörfchen, aus Sent, entsteht so etwas. Aber auch aus anderen Dörfern im Engadin entstehen verrückt wilde Sachen. Ich glaube, Leute von dort oben haben einmal so ein bisschen den Drang, in die Welt rauszuschreien. Sie sind nicht aufmerksamkeitsgeil, aber sie wollen auch gehört werden. Und das hat einmal auch ein bisschen mit dem Romansch zu tun, glaube ich. Aber auch das Wissen, dass Generationen vor uns das schon geschafft haben, motiviert, glaube ich, auch die jungen Leute, dass man auch daran glaubt, dass man selber etwas schaffen kann. Mhm.
Sicher auch die Naturverbundenheit, die relativ gross ist, logischerweise im Engadin, oder?
zwangsläufig, ja, wir sind eingekerkert von Bergen und Bäumen.
Da kommt man auf so Ideen.
Da kommt man auf so Ideen. Und wir werden gezwungen, in der Primär, müssen wir einmal im Jahr müssen wir in die Alp rauf und müssen Steine aus der Wiese rauslesen. Damit die Kühe ihre Zähne nicht verletzen, wenn sie grasen dort oben. Also wir alle, egal ob jetzt der Vater ein Sportartikelhändler ist oder Busfahrer oder Landwirt, wir alle werden irgendwie mit diesen Traditionen natürlich verbunden und müssen sie auch leben. Mhm.
Was ist denn der USP von einem Produkt von der Manufaktur?
Ich denke, was es wirklich ausmacht, ist, look, Holz, wir sind nicht die Einzigen. Aber wir sind in der Schweiz hergestellt. Wir sind auch komplett vegan. Heisst, wir nutzen auch keine Gelatine oder irgendwelche Plastikarten, wo wir noch irgendwie Dichtung oder etwas reintun. Das Produkt ist naturbelassen. Und nicht zu vernachlässigen ist sicher auch der Tino, selbst der Schreiner selber, wo die ganze Energie dort reinsteckt und das mit so viel Liebe macht.
Was ist denn spezifisch für Holz, das ihr nutzt?
Wir nutzen Nussbaumholz. Schweizer Nussbaumholz. Und das Holz muss gehärtet werden für 2 bis 3 Jahre. Und wir beschleunigen den Prozess nicht. Das heisst, es bleibt 2 bis 3 Jahre verrissen. Also deckt, damit es im Winter nicht zugeschnitten wird. Und sonst ist das einfach lufttrocknet. Und dadurch verschliessen sich die Poren komplett. Und das führt dazu, dass man das Nussbaumholz, abgesehen davon, dass es wunderschön ist und so eine tolle Maserung hat, wenn du das jetzt für Schnee, jetzt einfach so ein Klotz, sagen wir es mit 5 cm Durchmesser, 23 cm Länge, klassische Arbeitsgröße für uns, dann kannst du das für 1,5 Stunden in die Badwanne mitnehmen oder in den Brunnen fallen. Und es bewegt sich nicht, es verzieht sich nicht. Und wir alle wissen, was passiert mit einem Parkett, wo man Wasser ausleert drauf. Das verbeugt sich. Ja. Aber Nussbaum bleibt beständig.
Es ist aber allgemein einfach Schweizer Nussbaum, nicht unbedingt nur Engadiner Nussbaum.
Nicht unbedingt nur Engadiner Nussbaum, das hängt damit zusammen. Wir gehen auch nicht Holz ab, also abholzen oder etwas, sondern wir bedienen uns dort, wo es Holz gibt. Heisst, wir haben eine grosse Charge aus dem Raum Winterthur, wir haben einen Teil aus dem Thurgau. Also dort, wo es halt gibt, wir haben auch schon Leute gehabt, die einfach so geschrieben haben, gesagt, hey, schau, bei uns wird jetzt ein Baum gefällt. Aber es ist auch so, dass wenn jetzt der Tino, der sonst der Schreiner ist, wenn der jetzt eine Küche machen oder irgendwo einen schönen Couchtisch macht, dort gibt es ja auch Restholz. Auch mit Zähnigem kann man arbeiten natürlich.
Könnt ihr dann überhaupt wachsen? Könnt ihr überhaupt skalieren quasi, wenn das wirklich so von Hand gemacht worden ist vom Tino? Mhm. Gibt es da Möglichkeiten für euch überhaupt, eure Verkaufszahlen ein bisschen zu pushen?
Das haben wir uns natürlich auch überlegt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel am Anfang einen riesen Run auf uns. Und dann haben wir den Hans, den Musiklehrer von oben, der auch Hobbyschreiner ist, mit einbezogen. Der Hans tut auch gerne über Schreiner. Dann haben wir gesagt, also wir schenken dir so und so viel Holz, dafür tust du uns aber schon mal einen Alplax vormachen. Er hat das eher als kleine Tannenbäume angeschaut. Er hat das nicht als einen Alplax gesehen. Und er hat uns 50 Stück gemacht innerhalb von 3 Tagen. Aber die sind von der Form her ein bisschen anders gewesen. Wir mussten noch ein bisschen abschleifen. Also die Schleifarbeit ist ein Grossteil vom Ganzen. Aber man kann mit Hilfe, also sicher ein bisschen skalieren in der Schweiz. Wir haben aber auch überlegt, wie sieht es aus mit Übersee. Und dafür haben wir Kontakt aufgenommen zu Leuten in Amerika, also in New York, in Miami, in verschiedenen Orten, und haben geschaut, hey, finden wir dort einen Schreiner? Aber der Schreiner muss ja auch unseren Qualitätsanspruch entsprechen, weil das Überschiffen nach Übersee ist dann wieder eine viel schwierigere Sache. Dann musst du, weiss ich was, für Tests machen. Jetzt müssen wir wieder mal eine TÜV-Prüfung hier machen. Das wird sicher auch eine lustige Geschichte. Aber skalieren an sich ist sehr, sehr schwierig. Das ist absolut richtig. Wir müssen auch sehen, dass wir in einem Hochpreissegment sind. Und ich vergleiche es dort gerne mit einer Schweizer Uhr. Ich meine, wir haben durchaus einen höheren Preis, wir sind schön inszeniert, wir stehen zu dem, was wir gemacht haben, wir haben das Gesicht dahinter. Wir sind eine echte Manufaktur, wie es auch ein Patek Philippe oder so ist. Und daher gibt es halt einmal auch Wartezeiten und das ist auch okay.
Also ihr wollt in dem Sinne auch nicht jetzt quasi in den Himmel aufwachsen. Das ist gar nicht die Strategie.
Ich muss dir ehrlich sagen, dass am Anfang... wo wir gemerkt haben, wo so ein Hype entstanden ist, dass wir schon damit mit dem Gedanken gespielt haben. Jetzt ist es so, dass es vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr vielleicht mal irgendwo einen grösseren Tantra-Workshop gibt oder so etwas. Und dort gibt es ein bisschen grössere Bestellungen, auf die kann man sich einstellen. Mhm. Aber sonst, nein, wir müssen nicht wachsen. Wir haben mit dem abgefunden, sind aber auch, es ist mehr als ein Abfinden, wir sind sehr zufrieden, so wie es jetzt ist.
Ja. Ja, reden wir noch ein bisschen spezifischer zu den einzelnen Produkten, oder? Wir haben hier den Valader, den Sursilvan, den Lauer, Jauer.
Jauer.
Jauer, sorry. Und natürlich den Dioniex, den wir ja quasi neu im Sortiment haben. Weil es sind dann so die Produkte, die speziell gut nachgefragt werden?
Also, es sind, man kann schon schauen, was ist das Umsatzstärkste und was ist das meist verkauft?
Ja.
Meist verkauft ist der Tuatschin. Der Tuatschin, lustigerweise, also es ist der günstigste von den grösseren. Ich glaube, der ist mit 199 priced.
Ja, genau.
Ist aber sehr spannend von seiner kakteenartigen Form. Mhm. Wie ich schon eingangs gesagt habe, beidseitig einführbar, respektive vorne und hinten, wie auch immer. Der ist aber auch sehr gut, der eignet sich auch sehr gut in dem Sinne auch für den Analverkehr, so wie sich vorschaffen, weil er anfangs nur 1,5 cm breit ist. Also ist so wie ein Einstiegsmodell, also sehr gutes Einstiegsmodell. Mhm. Der Umsatzstärkste wiederum ist eigentlich auch der Valader. Und der Valader wiederum ist der aufwendigste. Das ist der, der geformt ist wie ein Sess. Den habe ich übrigens heute auch noch mitgenommen.
Das ist ein Designstück.
Das ist absolut ein Designstück.
Das ist schon sehr speziell.
Wir haben übrigens mal eine Umfrage gemacht im Bundesbern zusammen mit den Leuten von Move the Date. Und er ist in der Regel erkannt worden als zum Rückenkratzen, als ein Rückenkratzer oder als Schuhlöffel. Aber eigentlich denkt, ist der, damit man Prostata gut erreicht. Ja. Und das macht ihn beliebt, sowohl bei männlichen wie auch weiblichen Kunden. Daher, ja, Tuatschin und Valader sind ganz gross. Wir haben eigentlich gemeint, wir machen so ein einfacheren mit dem Sursilvan, wo in dem Sinne im Aufwand ein bisschen kleiner ist und entsprechend vom Preis ein bisschen günstiger kann sein, weil die Preise definieren sich über die Arbeitsstunden, die investiert werden. Und das ist nicht der Renner geworden, wie wir gemeint haben. Verkauft sich auch ganz gut. Aber dann eben fast gleich gut wie die anderen zwei werden der Jauer. Und der Jauer ist der Jauer, weil man ein bisschen jault, wenn man den nimmt. Der ist der grösste, aber auch der, der am organischsten aussieht.
Weil man jault,
ja,
Jauer.
Das, ich meine, unsere Namen müssen ja irgendwo herkommen. Aha, okay. Ich glaube, über die Namen sollten wir sowieso noch separat reden.
Ja, absolut. Aber das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen.
Gut, dann machen wir das doch jetzt gerade. Also die Namen sind romanische Idiome. Und das ist uns mega wichtig, auch da wie die Verbundenheit zu unserer Herkunft. Und viele Leute denken ja, romanisch ist gleich romanisch, respektive retro-romanisch oder retro-romanisch, was auch immer falsch gesagt wird. Aber eigentlich haben wir verschiedene Idiome, die darüber gesprochen werden. Und natürlich auch Dialekt. Aber jetzt bei dem Idiom ist es so, dass der Valader effektiv der vom Unterregendin ist, der, wo ich herkomme. Das ist der teuerste Preiste. Der aufwendigste, den kann man auch nicht drechseln. Einfach so. Also der kann nicht einfach so gedreht werden und dann so schön geschliffen werden. Der muss von Hand komplett gemacht werden. Dann ein Tuatschin, das ist ein Dialekt vom Sursilvan und einer von den ganz kleinen, aber ein sehr geschätzter. Sowohl von den Sursilvans wie auch von den Engadiner, aufgrund von dem, dass man ein paar Wörter hat, die ein bisschen ähnlicher sind untereinander. Ich habe vorhin gesagt, dass wir einen gemacht haben, wo man gemeint hat, es sei vielleicht massentauglicher. Das ist der Sursilvan. Sursilvan ist auch die Masse in Sachen Romanisch. Die meisten reden Sursilvan. Ja. Und da reden wir, für die, die es nicht wissen, von der Gegend in der Surselva, also von Laax, Flims etc.
Also wahnsinnig viele Gedanken und Hintergrundinformationen in dieser Namensgebung.
Ja,
es ist nicht einfach so, ja, es klingt gut und let's do it, sondern ja.
Ja, nein, aber meine, da muss man auch Susanna sagen, weil Susanna war so fasziniert gewesen von dem, mehr über die romanische Kultur kennenzulernen, während wir sozusagen im Bild von dem Brand gewesen sind, während Anfang von Corona in diesen Sitzungen. Und sie hat so viel ausgefragt und dann haben wir gefunden, hey, das, also ich glaube, sie hat uns gesagt, aber das wäre doch auch etwas. Und wir so, hey, das wäre uns so wichtig, dass die Leute das einmal verstehen und auch wissen, was da die Unterschiede sind. Und ja, ja, wir hätten es natürlich auch aussuchen, dass ein Soberengadin den Puter bekommen hat. Und der Puter, so, das ist irgendwie naheliegend, dass das dann ein Analplug geworden ist.
Ja, ich meine, gerade einen kleinen Gedanken dazu. Ich habe gesehen, auf Galaxus haben ihr, wenn ich das richtig sehe, nur die Analplugs getroffen. Oder ich habe
sie, das ist möglich.
Als ich es gegoogelt habe, ist nur der Analplug gekommen. Und meine Frage war erstens, warum nur das Produkt? Und zweitens, was mir aufgefallen ist, es hat keine Rezessionen dazu gehabt. Und es hat auf Galaxus sozusagen bei allen Produkten Rezessionen, außer bei euch hat es keine. Dann habe ich mich gefragt, an was liegt das?
Ja, das frage ich mich jetzt auch. Und ich gehe davon aus, dass du das kürzlich gemacht hast. Also, Galaxus hat das Produkt nicht via uns, sondern via einem Subunternehmen von Amorana. Und das heisst etwas mit Lovers oder so. Und also Amorana verkauft gezielt auch auf Galaxus eigene Produkte unter einem anderen Brandnamen. Und verkaufen dort, indem sie auch Yield Management machen, heisst, wenn nur noch ein Produkt drin ist, wird es teurer. In dem Fall heisst das für mich jetzt, ich klopfe nochmal bei Amorana schnell an und frage, weil in dem Fall sind sie wieder mal ausgeschossen. Und in der Regel kommen die so einmal im Monat oder so, also fragen sie danach, was sie noch brauchen, Anfang Monat. Und vielleicht sind die jetzt gerade frisch ausgeschossen.
Ah, okay.
Es kann also gut sein, weil ich meine, es gibt ja einen Grund, wir sind ja jetzt letzte Woche wieder vermehrt ein bisschen unter dem Volk gewesen, beim Schweizer Designpreis. Und das haben wir gespürt in den Bestellungen. Also sowohl bei uns und wahrscheinlich auch bei den dritte Partner, wo das wiederverkauft. Und sonst noch zu deiner Frage, einfach so, also Rezessionen gibt es in der Regel, aber zu Sextoys, insbesondere zu Analplugs, einmal ein bisschen weniger. Das haben wir auch auf Amorana. Haben wir gesehen, ja. Also auch bei Amorana ist das so gewesen.
Ja. Ja, eben, bezüglich Hype, oder? Ihr habt den Hype gehabt, wo ihr gegründet habt, und habt jetzt eigentlich wieder einen Hype gehabt, und du bist ja da bei Decode der Bass. Wir wollen eben den Bass ein bisschen decoden. Mhm. Wir wollen wissen, Designpreis, oder? Ihr seid jetzt wirklich nominiert worden mit einem Produkt, das jetzt nicht an jedem Ecke kannst kaufen. Es ist wirklich etwas sehr Spezielles, sehr naturverbunden, sehr schön, schöne Namensgebung und so weiter. Wie war es für euch gewesen, als ihr nominiert worden sind für diesen Preis? Wie hat sich das angefühlt?
Das in dem Moment mega geil. Es war cool, auch dann dürfen vor so einer Jury anstehen. Wir waren zuerst mit 500 anderen Bewerbern dort.
Crazy.
Oder? Und dann ist man dort und dann hockt ein Caminada dort. Oder? Aber man hat dann gesehen, es gibt auch Food Design. Aber so ein bisschen aus allen Regionen etwas. Es hat zwei schwedische Designer-Leute dort gehabt. Es hat spannende Bündner gehabt, wo uns natürlich der Bündner-Bonus auch noch etwas geholfen hat. Aber grundsätzlich haben wir schon gefunden, dass wir da auch einen Platz haben. Denn nicht nur unsere Produkte sind schön, weil irgendwo müssen wir auch sehen, wir haben auch ein schönes Artwork rundherum, also das Branding ist sehr, sehr schick. Wir haben tolles Boxing, das wir machen, mit der Blinderschrift, die wir drauf haben. Also es sind verschiedene Faktoren, die uns dafür qualifizieren. Es ist sicher auch gezielt von uns in dem Sinne gewählt gewesen, jetzt das nicht gerade im ersten Jahr zu machen, sondern vielleicht erst später mal sich dazu zu bewegen, sich dort auch anzumelden und zu schauen, ob es auch die Möglichkeit gibt, dass man da wirklich auch geschätzt und gewürdigt hat. Und hey, wir haben eine Plattform bekommen. Es ist aber schon verrückt, neben wem wir dort stehen. Das heisst, wir sind dann am Schluss, sie haben unsere Product Design Kategorie reingenommen. Ich hätte uns genauso sehr auch beim Inclusive Design gesehen, aufgrund von dem, dass eben das für alle ist und mit der Blindenschrift etc. Ich hätte uns beim Packaging Design gesehen, durchaus. Aber dann beim Product Design zu sein, neben einer Kaffee-Röstmühle, die super geil gemacht ist, natürlich, ist sehr cool, aber auch einem Werkzeug für Herzchirurgen, zum Herzschrittmacher einsetzen. Was also wie drei komplett verschiedene Welten sind. Aber mega schön zu wissen, dass wir auf so einer Plattform auch ernst genommen worden sind und präsentiert worden sind.
Extrem. Also ich habe das wirklich sehr beeindruckend gefunden, dass ihr dort nominiert worden seid. Ich habe mir natürlich das auch alles im Detail angeschaut, auch die anderen Produkte, wo wirklich sehr, sehr coole Produkte drunter sind, das muss man einfach auch sagen. Und dann habe ich den Jurybericht gelesen über euch das Produkt. Und ich lese jetzt nicht den ganzen vor, ich lese jetzt einfach so ein, zwei Sätze daraus vor. Zum Beispiel: Dabei zeigt sich, dass die Materialwahl nicht nur in ökologischer Hinsicht Vorteile mit sich bringt, sondern auch funktionalen Mehrwert bietet. Dank umfassender Kompetenz im Werkstoff Holz werden die Lustobjekte höchsten Anforderungen in der Anwendung gerecht. Denkst du, die Jury hat das selber ausgetestet, dass die das so genau haben können, wiedergeben können? Oder haben die irgendwie da Versuchsobjekte? Wie machen die das eigentlich?
Also wir haben die natürlich Objekte gegeben. um damit zu hantieren. Ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn sie es wirklich genutzt hätten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Text nicht gesehen. Ich habe das Feedback direkt von ihnen bekommen, aber ich habe das nicht gesehen und auch noch nicht gehört. Aber ich kann dem absolut zustimmen. Aber in dem Fall haben sie auch unsere Worte in dem Sinne auch ernst genommen. Ich meine, sie wissen, dass wir das jetzt auch seit Jahren machen. Mhm. Und ich meine, wir können auch heute mit Stolz sagen, wir haben nie irgendeine Beschwerde gehabt. Nein, ich meine, weißt du, dann haben wir das erste Mal müssen so abgesucht, okay, was für die Materialbeschaffenheit, was ist jetzt so alles noch drin, wie haben wir das gemacht und so. Und wir so, das ist Holz. Ja, und was haben wir dort noch? Reinverarbeitet? Mhm. Nichts, das ist Holz. Es ist nichts anderes als Holz. Und ja, und natürliche Produkte sind halt einfach auch, ja, verträglich, beständig.
Jetzt aus Business-Sicht, oder? Was schon interessant ist, ihr arbeitet mit Schweizer Holz. Schweizer Holz ist teuer. Mhm. Es ist wertvoll. Ihr arbeitet mit Schweizer Handarbeit. Es ist teuer, in dem Sinn wertvoll.
Ja.
Und ihr seid in einem Markt, wo nicht Low Price unbedingt ist. Also es gibt auch sehr viele High Price Products, die ich da ein bisschen recherchiert habe. Mhm. Aber es ist mir schon aufgefallen. Weißt, kann man in diesem Markt bestehen mit so einem Produkt? Kann man da Geld damit verdienen?
Hey, ja, man kann Geld damit verdienen. Man kann nicht ganz davon leben, mhm, würde ich sagen. Da muss wirklich sehr viel Herz dabei sein. Und das ist es bei uns. Ich glaube, dass für das Produkt, wo wie so ein bisschen eine Mischung daraus wäre, da hättest du keine Chance. Also es ist sehr vieles dominiert vom asiatischen Markt. Das heisst, du bekommst ein Produkt, das die gleiche Form hat und sogar noch vibriert, bekommst du ab 19 Franken. Gell, im März. Mhm. Und das ist auch das, was die jungen Leute lieber wollen. Die Jungen.
Also es ist spannend, weil wir haben es natürlich im Büro ein bisschen besprochen, den Cast von heute. Und die erste Frage, die kam aus der Runde, war von einer Frau, ja, vibriert es denn auch?
Vibriert es oder saugt es?
Ja, also sie hat jetzt gefragt, vibriert es? Ja. Ja, also das ist natürlich der erste Gedanke, oder? Mhm. Kann ein Schweizer Holzprodukt handmade, auch vibrieren?
Es gibt Möglichkeiten, ja. Wir wollen aber davon abgesehen, das zu machen. Dafür haben wir die Rille auf unserem Produkt. Weil auch mit denen kann man wunderbar klitoral stimulieren. Was eigentlich genau das ist, wonach wahrscheinlich die Frauen dort dann suchen. Die Vibration ist bei den homosexuellen Männern nicht das Thema. Das reizt die nicht. Nein, dort geht es um Breite, auch um Rille, um Form. Dort geht es nicht um die Vibration. Und ich muss ehrlich sagen, der Womanizer, man könnte ihn beim Namen nennen, der hat viele Sachen kaputt gemacht, sprich die Ansprüche in die Richtung geschoben. Und ich sage auch, viele Leute, insbesondere viele Damen, abgehärtet. Und unser Produkt ist halt dort, ja, kann nur das. Man macht nur die eine Sache, ja. Aber ich glaube, es ist auch richtig so. Ja. Und mit Batterien müssen wir sofort mit Dichtungen kommen. Und wir wollen keine künstliche Element drin haben. Und ehrlich gesagt, wenn wir auch keine Motorisierung drin haben.
Ja, also es ist wirklich noch interessant, oder? Ich meine, ich habe natürlich den Womanizer rausgesucht. Es ist ein Verkaufsschlager. Ich habe geschaut, wie der beschrieben wird. Ich zeige dir schnell die Beschreibung. Die Pleasure Air Technologie zielt mit pulsierenden Luftwellen auf den G-Punkt ab und bietet ein neuartiges Orgasmuserlebnis. Das intelligente Design dieses Toys ermöglicht es, die Vibration perfekt auszurichten. Also mit anderen Worten, das ist ein High-Tech-Produkt,
absolut,
oder?
Absolut.
Und ihr kämpft da mit einem, ich sage jetzt, Low-Tech-Produkt dagegen an. Das kommt mir so ein bisschen vor, irgendwie im TÜV-Business, weißt du, irgendwie der Coffee Racer, komplett nude, oder? Im Vergleich zu den heutigen High-Tech-Fahrzeugen, TÜV, die es gibt. Aber eben, da ist ein Markt rum. Es gibt Menschen, die das wirklich
absolut
schätzen, oder?
Ich glaube, der Trend irgendwie zurück eben zu nachhaltigem, zu lokal produziert, es ist ähnlich wie auch in der Küche oder so, oder? Was man dort für Ingredienzen benutzt. Ich glaube, das ist ein Trend, wo wir uns jetzt auch zu Nutzen gemacht haben, mit genau dem. In der Schweiz produziert, vegan, nachhaltig, ja, es sind die gleichen Schlagwörter wie bei den anderen. Und das von Tradition kann man bei uns aber wiederum nicht reden. Das ist nicht ganz das Gleiche dort.
Was ist denn so das Kundenportfolio? Haben wir da?
Also, ja. Look, ich muss ehrlich sagen, look, das ist vielleicht da, ja, doch, das kann man schon so sagen. Look, wenn man anfängt und man nicht so enorm viele Kunden hat, oder? Also, Wir reden da von einer Stückzahl von etwa einem pro Tag, wo man am Anfang so los wurde, was wunderbar war. Ich meine, Murana hat uns gerade mal vielleicht 30 Stück abgenommen. Aber man hat am Anfang ein bisschen Zeit gehabt, um auch ein bisschen schauen, wer es ist. Und ich kann dir eins sagen, es waren nicht unsere Freunde, die gekauft haben. Alle, die geschwärmt haben darüber und sagen, was für ein cooler Bremser, die haben es nicht gekauft. Aber wir haben uns natürlich auch ein bisschen probiert herauszufinden, was sind das für Profile von Leuten. Und klassische Käuferin ist über 50, linkspolitisch aktiv. So etwas kann ich dir etwas sagen.
Politisch aktiv
sogar. Politisch aktiv, muss ich sagen, weil es schaffen alle in Gemeinden oder irgendwelchen Vereinen, die in der Regel eher so links sind. Das sind in der Regel Damen über 50. Und wir haben auch gemerkt, wenn jetzt die eine Frau aus Sursee, danke vielmals übrigens für den Kauf, das kauft, dann kauft zwei Wochen später die Nachbarin eine. Und zwei Wochen später die nächste Nachbarin eine. Also es scheint zu funktionieren. Also Word of Mouth funktioniert dort auch. Und das sind wahrscheinlich Leute mit einem ähnlichen Profil, wo sie das erzählt hat. Wir sind auch sehr stark in der Gay-Community, das wissen wir, insbesondere mit anderen Produkten. Wir haben auch Perli, wo Kinder aus dem Haus sind und wo das ganze Sortiment bei uns einpostet. Sogar noch mit passendem Regal dazu, wo man das aufstellen kann. Wir können natürlich alles custom-made machen. Wir haben auch schon diverse Custom-Sachen dürfen machen für Kunden. Aber das sind so richtig Passionierte, da merkst du auch, die haben jetzt ihren zweiten Frühling und geniessen. Das andere sind oft, ich glaube, vielleicht Leute, die nicht so zufrieden waren mit den anderen Alternativprodukten, die halt wirklich, aus China kommen und dann nach einer Weile auch, wenn man sie nicht richtig pflegt, das Plastik so ein bisschen komisch sich anfangen, vielleicht klebrig wird oder so. Und bei uns ist im Fall ganz einfach, wir tun zu jedem Produkt das Poliertuch dazu. Dem 10 Sekunden polieren, einmal im Monat, das Ding glänzt wieder. Und schnell mit pH-neutraler Seife abspülen, tipptopp, geht gut.
Also das heisst, ihr habt noch nicht so viele jüngere Kunden, oder habe ich das jetzt falsch rausgehört?
Nein, das ist absolut richtig. Wir haben schon überlegt, hey, wir haben 2.500 Follower irgendwie auf Instagram oder etwas. Oder? Und also, boah, wie cool eure Produkte sind, wir bekommen viele Likes, viele Komplimente. Und wir haben ein cooles Artwork. Und das, boah, mega geil, aber kaufen tut es niemand. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir anfangen mal Body-Mode machen oder etwas, dann sollte man T-Shirts rausbringen. Weil ich glaube, unser Brand wird gut ankommen und die Leute würden es cool finden, den Brand zu tragen. Aber das Produkt, nein, die bevorzugen den Womanizer. Die meisten.
Es ist meinst du, das ist auch eine Preisfrage?
Natürlich also, ist das.
Wobei der Womanizer, der kostet ja auch etwas.
Der kostet ein bisschen mehr als 100 Franken, aber du tastest dich ja an den an. Ja. Und dann bekommst du eben für 29 hast du ein riesiges gutes Produkt, für 40 Schutz bekommst du ein super Produkt. Und das je nach deinem Gusto, kann aus Metall sein, kann aus, wie auch immer, aus Glas sein. Nein, also Preisfrage ist sicher auch irgendwo das Thema. Also wir haben bei den Wettbewerben oder Sachen, die wir ein paar Mal gemacht haben, was wir jetzt davon im Fall in Zukunft werden immer abgesehen, wir sehen nicht mehr ein, warum wir einen Wettbewerb machen für das, aber das ist immer sehr gut gelaufen. Wir haben probiert, günstiger zu werden und ganz ehrlich, der einzige Weg zum günstiger zu werden, sind die ohne Eier gewesen, wir müssen kleiner werden und ein kleiner im Aufwand. Aber eine Handwerksstunde, also sagen wir, eine Schreiner-Arbeitsstunde, hey, also wenn die unter 70 Franken angesetzt ist, ist das einfach auch nicht mehr okay.
Ja, absolut. Nein, das Handarbeit muss auch bezahlt werden, das ist extrem wichtig. Die Joni-Eier, von denen haben wir jetzt noch nicht geredet. Mhm. Das ist eigentlich euch das neueste Produkt im Sortiment. Oder eins von den neueren Produkten, sagen wir es so. Jetzt im Allgemeinen, wenn ich das so anschaue, es ist eigentlich recht genderneutral. Also eure Produkte können eigentlich alle Genders nutzen.
Auf jeden Fall.
Bei den Joni-Eiers, die kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus. Ich kann das jetzt eher als weibliches Produkt deuten.
Gut. Ja. Also, ja, ist absolut richtig. Also, das Joni-Ei wird benutzt zum Trainieren von der Muskulatur, von der Vulva und vom Vaginalkanal. Und das machst du dort, interessant, wie es in verkehrter Reihenfolge, oder? Also, sozusagen, das Einstiegsmodell ist das Größte. Weil das ist am einfachsten zum drinnen behalten. Und das kleinste Joni-Ei ist sozusagen das Schwierigste. Das ist für Professionals, um besser das reinzuhalten. Aber natürlich haben wir das auf der Website gehabt und dann sind wir gerade angegangen worden von einem Gay-Sex-Shop, wo uns dann gesagt hat, hey, die Dinge sind mega spannend für uns. Und dann ich hatte schon ein paar Termine in Gay-Sex-Shops, also jetzt männliche oder und dort, ich so, du aber euch, für euch, das war nicht gross genug gewesen. Ich sehe, das ist so wirklich erwachsene Unterarm mit Fuß, oder? Und sie so, nein, das größte Ioni-Ei ist für sie spannend, weil sie schafft, das ist zum Beispiel auch Billardkugeln, werden auch benutzt. Und das größte Ioni-Ei hat etwa Größe von einer Billardkugel. Somit, das große Ioni-Ei ist in dem Sinne sicher genderneutral. Die zwei kleineren, die sind eher für die weiblichen Kunden.
Okay. Kundinnen. Wie machen ihr denn sonst Marketing? Also du hast gesagt, Mund zu Mund ist sehr wichtig, kann ich mir gut vorstellen, eben, dass die Nachbarn miteinander reden, die Kolleginnen und so weiter und Kollegen. Und sonst Digital, nehme ich an, oder?
Nicht nur, wir haben auch Print schon gemacht. Mhm. Aber am Anfang war es natürlich, wo die Pressemitteilung sozusagen rausgegangen ist und die Nachricht an die zwei, drei Leute, die man kennt irgendwo bei einer Zeitung, die haben sich natürlich, das haben das alle will. Also das ist ein sehr reizhaftes Thema. Und da wird man darüber berichten. Somit haben wir haben den Engadiner Post den ersten Artikel gegeben. Am nächsten Tag ist 20 Minuten gekommen. Blick hat uns abgemahnt wegen dem und hat gefunden, sie berichten gar nicht darüber. Hat nachher noch mal über einen Trittbettfahrer etwas berichtet gehabt. Aber dann ist Schweiz aktuell ist gekommen und dann werden darüber berichten. Also wir haben sehr viel können nur allein schon nur über die Story machen. Aber das ist alles, das ist in dem Sinne earned, oder? Das haben wir alles bekommen. Haben wir nichts müssen zahlen für das. Wir haben natürlich auch Paid Media gemacht und Paid Media haben wir in Form von Anzeigen, wo wir auch unterstützen wollen, zum Beispiel insbesondere Game Magazine und so gemacht. Aber ich glaube, etwas vom Wichtigsten, was ich auch schon sehr früh gemacht habe, ist, haben wir natürlich immer informiert, wo läuft was. Und während Corona ist OnlyFans aufgekommen. Und OnlyFans, am Anfang war der Travis Scott noch drauf gewesen. Weißt du nicht, so gesagt, du zahlst mir 2 Stutz im Monat, dafür bekommst du exklusive Aufnahmen aus meinem Studio. Was gerade neulich jetzt ja, Instagram angefangen hat mit Abonnieren und du zahlst etwas und bekommst exklusiven Content. Und das hat OnlyFans dort gemacht, aber Travis Scott ist zwar einer, der drauf war, aber sehr viele Leute haben dann gemerkt, hey, ich kann ja auf die Plattform auch selber einen Account machen und die Leute können etwas zahlen, damit sie mir können zuschauen können. Und haben Nacktbilder, Nacktvideos, Videos auf Bestellung sozusagen. Ich weiß nicht, wer alles bewusst ist, so wie OnlyFans genau geht, aber die kannst du für 15 Franken im Monat zahlen bei einer Person, die schickt dir dann personalisierte Sexvideos zum Beispiel. Also habe ich mit Manufaktur einen Account dort gemacht und habe mich umgesehen nach Personen, die ich finde, doch, die könnten zu uns passen. Die spielen auch mit Sextoys und habe die angeschrieben. Und dann gefragt, hey, kann ich dir Sextoys schicken? Und ich schicke die dir gratis, aber wäre froh, wenn du die benutzt und auch entsprechend vertägst und erwähnst.
Also Influencer-Marketing?
Ganz einfach Testimonials holen, Influencer-Marketing machen. Ganz ja. Und das geht auch in der Sextoy-Branche sehr gut. Ja.
Ja.
Und das haben wir gemacht und das hat auch direkt den Erfolg abgeworfen. Hat man auch gemerkt, dass das in der Schweiz, notabene.
Du bist du bist der Marketer in dieser Gruppe. Du bist auch der BD, also der Business Developer, zumindest zum Teil. Jetzt, wie möchtet ihr dann ein Produkt entwickeln? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Also, haben wir da wie so einen speziellen Design-Thinking-Prozess? Man muss sich ja schon recht tief in Kunden.
Sehr richtig. Tief in Kunden versetzen müssen wir uns. Absolut richtig. Das ist etwas, was ich ganz vergessen habe, wie viele Wortspiele entstanden sind und wo man realisiert hat, erst. Das ist etwas Wunderbares in dieser Branche. Es ist ein wunderbares Stammtischgespräch auch. Es ist einfach ein reizhaftes Thema. Ja, man muss sich hineinversetzen. Ich muss ehrlich sagen,
wir haben die Frage gar nicht fertigstellen,
nein,
oder?
Nein, musst gar nicht fertigstellen. Schau, wir haben effektiv am Anfang uns sehr stark halt auf Feedbacks dazu mal von Patient Nummer 1 sozusagen verloren. Und haben dann im Fall wir haben nicht gewusst, ist das jetzt alles wie kompatibel, ist das jetzt für jeden Körper. Man weiß es nicht. Man kann nur selber Annahmen nehmen. Wir sind alles erwachsene Personen und alles sexuelle Personen, die über Sexualität schon viel geredet haben, die auch schon Erfahrungen mit anderen Sextoys gemacht haben. Von dem her, man hat probiert, etwas zu machen. Was kann man mit der Karte, die man bekommen hat, machen? Also wir haben Nussbaum. Was kann man machen, damit es immerhin noch halbwegs im Rahmen bleibt, finanziell? Aber auch, was kann man machen, damit man auch die Freude kann bringen kann, um eben gegenüber anderen Sachen können bestehen? Darum sind die Rillen reingekommen. Darum ist der Valader so geschwungen, weil so etwas wiederum findest du nicht viel. Also so etwas Ähnliches zum Valader.
Das ist sehr etwas Spezielles, ja.
Ja. Ja, so etwas findet
darum
man nicht.
Darum meinen ja die Leute vielleicht auch, hey, das könnte ein Schuhlöffel sein oder ja, ja, zum Rücken kratzen. Sie wissen im ersten Moment vielleicht gar nicht ganz ja, genau, für was man alles kann benutzen kann.
Wir haben dann auch, bei der Analplax haben wir dann so nach dem Probieren so gemerkt, hey, look, ja, da müssen wir ein bisschen den Rumpf noch ein bisschen länger machen. Oder der Teller muss noch ein bisschen grösser sein, damit er da nicht reingesogen wird, sozusagen. Also es gibt so ein bisschen Learnings, die man so bei den ersten Versionen halt gemacht hat. Und so gemerkt hat, shit, oh, der ist jetzt halt schon ein bisschen gar gross. Wir haben uns auch von unseren Abnehmern, in dem Sinn wie eben auf Spezialwünsche einladen und dann gemerkt, hey, look, so etwas ist gefragt, also man so etwas vielleicht doch fix aufnehmen. Aber wir haben eigentlich schon recht schnell schon unser Sortiment gehabt und dann hat es Justierungen und Anpassungen gehabt, aufgrund von Feedbacks und eigenen Erfahrungen. Also der Prozess ist am Anfang ehrlich gesagt eher ein ästhetischer Prozess. Ja. So.
Das heisst, der Prozess ist ein ästhetischer Prozess, es ist ein sich annähern, oder? Was sind wirklich Bedürfnisse, was funktioniert, was nicht. Wie machst du das im Marketing? Also, vorher hast du gesagt, eben, Influencer-Marketing, wie du Sinn, PR, Instagram hast du gesagt.
Instagram, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, Instagram haben wir probiert, ist uns immer abgeschossen worden. Also es macht keinen ganzen Tag, die schießen uns ab.
Ist nicht erlebt?
Nein, sie merken es. Sie merken, dass es um Sex Toys geht. Wir haben am Anfang nur noch unsere Tücher bewerben, auch die haben sie uns abgestellt. Also.
Das finde ich schon interessant. Ich meine, das ist ein Naturprodukt aus dem Engadin und es wird nicht erlebt. Mhm. Finde ich doch noch recht interessant. Und es geht um, es geht um ein schönes Erlebnis von euren Kunden. Da gibt es wahrscheinlich andere Produkte, die schlimmer sind für die Welt, oder, als das,
ja,
aber erlaubt ist.
Also ich sehe es bei Kollegen, die super Wiederverkäufer, wirklich ganz tolle Bude, Untamed Love, am Anfang noch sehr viel können machen und jetzt wird ihnen ein Account nach dem anderen abgeschossen wieder. Sie macht immer schon einen neuen Backup auf, nur weil sie wissen, dass sie wie, also Shutdown werden. Wir haben am Anfang so ein bisschen mit so ein bisschen immersiven, weirden Schriften geschaffen. Weißt du, so ein bisschen, das ist so gemacht, dass Facebook oder Meta hat ja die Vorgabe, du darfst ja nicht mehr als ein Drittel Schrift haben, darfst du die Anzeige nicht schalten. Also haben wir mit Banderolen geschafft, die sich bewegen, und zwar so in und aus. Oder? Und mit dem haben wir es geschafft, die erste Anzeige zu schalten, aber es ist bei uns es hat wie den Tag X gegeben, wo sie festgestellt haben, dass wir in die richtige Sextoy gehen. Und seitdem sind wir auf der schwarzen Liste.
Hast du einen anderen Plan, wie du kannst das Marketing treiben, die Innovation im Marketing, oder brauchen wir das momentan gar nicht?
Nein, look, es sind natürlich Gedanken da, was wir noch machen können. Also ganz ehrlich, wir bräuchten sicher mal wieder neue Leute. Etwas, was man sieht, die Testimonials im Sexbereich, die sind da für ein halbes Jahr, nachher hören sie auf. Die verdienen so viel Geld, dann hören die auf.
Oh, wow.
Das ist wirklich, also hey, weißt du, die macht schön 30er pro Monat oder so, 30-40.000 Franken pro Monat und nach einem halben Jahr hören die auf. Entsprechend braucht man dort sicher wieder neu. Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal stark am Flirten mit der Ecstasia. Also um Messen. Wir arbeiten mit den Porny Days zusammen und so der direkte Diskurs zusammen mit den Leuten ist etwas Wertvolles.
Also das Live-Marketing, das Live-Experience
genau,
ist ganz wichtig.
Ganz genau. Live-Experience ist das, wo wir uns jetzt momentan damit auseinandersetzen. Es ist lustig, auch die Reaktionen der Endnutzer zu sehen, wenn sie es anlangen, so, oh, was ist das? Und dann sagst du, was es ist, und lässt es gehen, als hätte sie einen Elektroschock bekommen. Aber auch glaube ich, dass wir so ein bisschen wie müssen zu diesen Messen gehen, wo wirklich auch unser Volk ist. Denn es ist ein kleiner Teil von jetzt im HB würde stehen, wo dort würde stehen bleiben. Und es ist noch ein kleinerer Teil, wo dort würde auch stehen bleiben, länger und sich auch das anhören. Und direkt verkaufen kannst du eigentlich eh vergessen. Wir haben auch gesehen, der Kaufzyklus bei einem Sextoy ist eher lang, insbesondere wenn man bei so einem höheren Preis ist. Die Leute schauen es mehrmals an.
Wie bei einem Auto.
Vielleicht ist es wie bei einem Auto. Ich habe auch schon im anderen Geschäft, wo ich arbeite, haben wir so eine Studie zu Uhren und so gemacht. Und so ein Zyklus kann durchaus mehrere Monate dauern.
Ja.
Wenn man geht und probiert, insbesondere eben immer einen höheren Preis. Man muss finden, hey, ist das jetzt wirklich das Richtige? Gibt es ja noch andere Produkte? Aber die Leute kennen uns mittlerweile und es gibt Leute, die wirklich auch gezielt unsere Produkte kaufen.
Also für die Menschen, die sich dafür interessieren, Testimonial zu werden für Manufakturen, können sich beim BS sicher melden.
Ja, bastian@manufaktura.ch.
Genau, bastian@manufaktura.ch. Eure Marke steht für Selbstheilung. So steht das auf dem Netz.
Ja.
Was bedeutet denn das genau, Selbstheilung?
Also, was das genau bedeutet, glaube ich, das ist eigentlich klar. Was mir aber meint, ist, dass mit Sexualität sehr vieles kann wieder, also sehr viel kann besser werden. Ich glaube, das wissen die meisten, zum Glück, wie gut es tut, sich sexuell zu betätigen, zu erleichtern, Freude zu schenken. Das tut gut. Und es bringt die Endorphine führen. Und für einen Moment ist man nicht krank, für einen Moment hat man nicht Kopfweh, für einen Moment sorgt einem nichts. Und das Ganze, was du jetzt gesagt hast, vorhin, für die Selbstheilung, das ist auch so ein bisschen, wir sehen es auch ein bisschen, der ganze Gedanke mit der Nachhaltigkeit, der bei uns auch noch mitspielt. Und daher ist auch so ein bisschen unser Spruch so gekommen, wir haben die Welt schon genug gefickt. Es ist Zeit, dass wir uns selber ficken. Also, fuck yourself and not the planet.
Genau, das ist so ein bisschen euer Spruch, genau. Euer Claim.
Ja, das ist unser neuer Claim in dem Sinn, ja. Wo wir jetzt in dem Jahr, in dem Sinn, wie in dem rausgegangen sind. Und ja, wir haben schon gemerkt, bei uns in der Käuferschaft, ich habe vorhin mal Tantra-Workshops erwähnt, also so Geschichten, so Retreats. Und auch bei Sexualtherapeuten kommen unsere Produkte enorm gut an. Die haben das ist ganz eine andere Energie, die mit denen fließt. Und wir haben gemerkt, dass auch das ganze Mindset in so einem Prozess, in so einem Retreat, es geht um Selbstheilung und dort sind unsere Produkte die richtigen. Und ja, anscheinend funktioniert das. Und das ist das Schönste zu hören, dass wir Menschen mit dem können glücklich machen können.
Ja, wenn du dir jetzt etwas wünschen für Manufaktura oder allgemein für eure Produkte, gibt es da so etwas, wo du sagst, das wäre schön, wenn wir da mal hinkommen?
Hey, explizit ist es, ich will, dass wir auch zu den jüngeren Leuten hinkommen. Mhm. Und ich struggle dort. Eigentlich bist du jemand, der weiss, wie man die Jungen erreicht.
Hyperconnected Customers ist sicher ein Thema. Müssen wir sicher mal ein bisschen versuchen herauszufinden, was dort denn die Bedürfnisse sind.
Ja.
Weil wir, wenn wir für Marken arbeiten, für Kunden, dann versuchen wir immer die Bedürfnisse ausfindig zu machen von allen diesen Customers, vom Hyperconnected Customer. Und in dem spezifischen Fall haben wir jetzt zu wenig Daten. Müssen wir mal ein bisschen Marktforschung machen? Kennen wir ein bisschen zu wenig aus?
Ja, das wäre ein spannendes Thema.
Aber wäre sicher interessant.
Ja, ich meine, in dem Alter, wenn man das letzte Mal über Sexualität in einer größeren Runde geredet, voran, im Kampflager, oder? Wahrscheinlich. Oder in der Sek. Oder sicher, ja. So. Also wenn ist das dort eh noch frischer?
Ja.
Und das wäre eigentlich wieder ein Moment, so etwas machen, aber die haben natürlich nicht genug Geld. Ich will nicht in so ein blödes Sharing- oder Mietmodell rein, wie momentan auch gesagt ist, ich miete mir eine Playstation für einen Monat.
Habt ihr euch das schon mal überlegt, so ein Sharing-Modell für eure Produkte?
Nein, haben wir uns nie überlegt. Und kommt für uns auch nicht in Frage. Alle Ausstellungsstücke, die wir, wenn wir an einer Messe oder weiss ich was sind, ausstellen, das sind Ausstellungsstücke, die nur Ausstellungsstücke sind und nichts anderes. Das respektieren wir und das ist zu intim. Mhm. Aber faire Gedanken, aber natürlich nein.
Interessant, was ja schon auch muss erwähnt werden, ist, du hast ganz viele Facetten als Bastian Sorot. Du machst ganz viele unterschiedliche Sachen in deinem Leben. Und wir hätten heute auch über andere Themen können reden mit dir. Also zum Beispiel hätten wir können über Digital Marketing reden, weil du bist nämlich ein Speaker an der DEX 23, an der Digital Marketing Messe 23, die ist jetzt im November. Also du bist auch noch ein Digital Marketing Specialist.
Du, weißt du, was ist das gewesen? 2006 in die Werbebranche reinkommt. Ja, dann irgendwann mal bekommst du den Titel attribuiert, der Spezialist heisst. Ja. Ich bin einfach schon lange dabei und weiss auch schon einiges darüber. Ja. Aber das mit der Werbung, das hat früher angefangen. Ich habe schon als Kind habe ich Werbung geliebt. Ich habe Kunstgeschichte studiert, aber ich glaube, Werbung ist irgendwo auch, sind auch Kreationen fantastische und ich habe das Glück, dass ich bei einer Firma arbeiten darf, wo wir sind sehr, sehr tief technisches Know-how haben, schon seit Jahren mit
Tiz
schaffst du? Gut, ich arbeite bei Tiz natürlich. Ja, man darf das natürlich auch gerne sagen. Ich habe das Glück, dort zu arbeiten und es ist wirklich eine Firma, die tief hineinschaut in die technischen Begebenheiten, vom ganzen Marketing, vom Nutzerverhalten. Ja, und so wird man halt zu einem Spezialist. Und ja, ich darf den Dex reden. Ich freue mich, ich darf den Case präsentieren, den ich zusammen mit meinem grossen Bierhersteller machen darf. Und wir haben dort so ein bisschen die neuen Buzzwords aufgegriffen, wie Attention. Und haben dazu auch Studien gemacht und geschaut mal, wie hoch ist die Aufmerksamkeit von den Leuten. Und das wiederum, das ist so etwas, auf OnlyFans, im Sex-Toy-Business, dort sind die Leute mega lean forward, oder? Und ich meine, die sind sehr, sehr aufmerksam, während sie das machen. Und spannend ist, dass jetzt mittlerweile auch im Bereich von Online-Werbung mässig nicht mehr das Werbemittel oder das Device ins Zentrum stellt, sondern endlich human-centered metrics sind und man probiert herauszufinden, mit Eye-Tracking-Studien. Ich meine, es steht zwar auf dem Bildschirm, auf dem Handy hat er es auch, aber schaut er überhaupt an? Also, und genau so Geschichten geht es dort. Aber natürlich so Know-how, das ich dort gewinne, lasse ich auch einfließen.
Genau, das kannst du natürlich gut verknüpfen.
Natürlich.
Und eben bei deiner vielfältigen Persönlichkeit, wo verschiedene Passionate-Points oder Passion-Points rum sind, fragt man sich, was du denn sonst noch kannst verknüpfen. Also zum Beispiel, du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, einmal Jazzmeister gewesen. was ist es?
Also ich sehe, du bist kein Standard-Zuschauer von dieser wunderbaren Sendung, die seit Jahren im Schweizer Fernsehen super Quoten einfährt. Dunstig Jazz.
Genau, beim Dunstig Jazz.
Nein, du Dunstig Jazz gibt auch den Samstig Jazz.
Aber du bist beim Dunstig Jazz gewesen?
Ja, beim Dunstig Jazz habe ich gewonnen. Als 15-, 16-Jähriger bin ich Jazzkönig geworden. Mhm. Ich kann dir jetzt sagen, es fällt mir schwer, das mit etwas anderem zu verbinden.
Mhm. Genau, das ist schwierig zu verbinden. Und du bist auch TV-Koch. Also du bist nicht TV-Koch, sondern du bist als Koch im TV.
Das habe ich völlig vergessen. Ja, stimmt.
Also vor kurzem sogar.
Ja, stimmt, ist gar nicht so lange her. Wir haben im März aufgezeichnet. Es ist im Juni ausgestrahlt worden auf Vox in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, ich habe mitgemacht. Ich koche leidenschaftlich gerne. Ich habe eine grosse Passion für Essen. Ich habe auch durchaus gerne Fernsehen. Ja, und von dem her, ich habe mir so gesagt, ich will das Zeitzeugnis. Eine Erinnerung. Weil ich habe vor einem Jahr, vor 3 Jahren mal ein paar Sachen gesehen von meinem Vater, als er in den 80er getreten hat. Ich habe das so fantastisch gefunden. Ich will eines Tages das auch haben. Mhm. Und dann habe ich einfach im kalten Wintermonat, also vor fast einem Jahr, habe ich dann einfach mal zwei Bewerbungen abgeschickt. Aber meine Verlobte hat mich darauf aufgehoben. Sie so, hast du gesehen, sie kommen nach Zürich. Und ich so, gut, ich fühle mal schnell etwas aus. Und ganz ehrlich, meine erste Zeile, die ich geschrieben habe, damit ich ein bisschen interessanter bin, ein bisschen sexier.
Musst du das sagen, welcher Kochshow?
Ah, das perfekte Dinner.
Genau.
Also nicht Swiss Dinner oder etwas, nein, das perfekte Dinner, das schon seit 17 Jahren auf Vox gibt. Grosse Sendung, hochprofessionell, 12 Kameraleute bei uns daheim, ein riesen Zirkus da. Und eine taffe Woche. Mhm. 5 Tage hintereinander, 3 Gänge und zünftig Wein stellen. Hey. Und dort habe ich meine Fakturen ungewollt auch ziemlich heftig platziert gehabt. Also ungewollt darum, weil ich es nicht will pushen, aber einer von den Gästen in der Runde hat die Produkte gekannt. Und der hat dann während dem Hauptgang hat er einfach angefangen, die ganze Tischdecke umzustellen und sind überall nur noch Dildos gestanden. Aber man merkt es gar nicht, weil es gar nicht gross angesprochen wird. Das wird gar nicht angesprochen in der Sendung.
Eben, aber du hättest ja können das als Designobjekt zum Beispiel bei dir auf den Tisch stellen.
Hätte ich können machen. Hätte ich können machen. Ist dann aber von den Leuten selber gemacht worden. Ich habe es nicht gemacht.
Ja. Also du hast nicht quasi Product Placement betrieben?
Nein, habe ich jetzt nicht übertrieben. Ich meine, es hat die Leute von Vox auch interessiert, aber anscheinend hat, also von Vox, die von Endemol. Nein, es war gar nicht Endemol, es war ITV. Aber die Redaktion dahinter hat das alles rausgeschnitten. Weil ich bin fest dazu befragt worden, natürlich, die hat das auch spannend gefunden.
Und wie viel ist da real und wie viel ist quasi
Sendung, es ist alles real. Es gibt einzelne Mal, wo vielleicht während der Messe sie so sagen, hey Leute, könnt ihr bitte mal auch über das Essen sprechen? sag bitte mal jemand noch was zum Fleisch. Das kann sein, dass das kommt.
Regieanweisungen.
Ja, einfach so wie, hey Leute, weißt du, wir sind völlig am Abdriften gewesen. Oder dass sie sagen, bei gewissen Leuten, die halt noch nicht so Interview erprobt sind, so, kannst du bitte einen ganzen Satz sagen und nicht nur mit Ja antworten. Aber sonst nicht. Nein, das machen sie sehr, sehr, sehr okay, finde ich. Aber man muss schon sehen, sie haben nachher 14 Stunden Filmmaterial bei mir daheim gefilmt und was sie daraus gemacht haben, habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Sie haben mich jetzt ganz sympathisch dargestellt. Aber der eine Kandidat unserer Runde ist von allen meinen Kollegen, also, das ist ein riesen Arschloch. Ja? Nein, das war ein mega lieber Sieg. Aber die haben anscheinend immer so ein bisschen die Ausschnitte von ihm rausgenommen, und er so ein bisschen weirder wirkt.
Ja, das ist schon crazy. Das kann man natürlich eben genau in so TV-Shows kann man das machen.
Ja.
Aber ja.
Du, ich weiß auch nicht, wie viel du rausschneidest da.
Das ist alles unedited, mehr oder weniger. Das geht alles genau so und her, wie wir das besprochen haben. Welche Person auf deinem Weg hat dich am meisten beeinflusst? Was sind Menschen, die dich begleitet haben, wo du sagst,
hey, die sind wichtig gewesen? Spannend, habe ich mir nie gross Gedanken darüber gemacht. Also ich weiss, dass es für mich eine Art Mentor gegeben hat. Bis heute immer ein guter Freund, ist der Stefan Halter. Ist das vielleicht ein Begriff? Der Mensch.
Der Stefan Halter?
Der Stefan Halter von der TX.
Ja, klar.
Der Herr. Der hat mir mal gesagt, du, ja, wenn du willst, weißt du, wenn du willst, kannst du mir schon mal etwas zeigen, da gibt dir Feedback. Und dann habe ich mal eine Präsentation gemacht, mein erstes Konzept. Ich hatte so eine Idee für ihn, der Show. Ich glaube, für Stimmerol etwas massschneidern wollen. Ich dachte, ich habe einen Termin, ich wollte für die eine Show entwickeln, für MTV und Viva. Und dann habe ich eine Presse gemacht und bin zum Stefan. Und der Stefan schaut an und sagt, verstehe ich nicht, komm wieder, wenn ich es verstehe. Und dann bin ich gegangen, habe alles einfach gemacht. Und dann so viel zu viele Sachen auf dem Chart, verstehe ich nicht, komm wieder, wenn ich es verstehe. Und das Spiel ist so gegangen, 5-6 Mal. Bis ich endlich verstanden habe, dass man manchmal einfach die Essenz rausnehmen muss und irgendwie viel plakativer arbeiten. Und das habe ich bis heute behalten. Und die Art und Weise, von ihm mit mir rumzuhopsen, mir immer wieder eine Chance zu geben, aber mich zurechtzuginken, hat mir sehr, sehr geholfen. Und sonst sind es eher so Sachen wie, weißt, wie die Art und Weise, die mich sicher geprägt haben, das sind Sachen, die ich halt konsumiert habe über die ganzen Jahre. Das ist vom Wu-Tang Clan bis zum Dürrematt. Mm. Sachen, die mich einfach geflasht haben und die ich immer wieder merke, oder wenn ich mal etwas mal wieder anschaue, so, hey, das hat mich auf mein ganzes Leben geprägt.
Mm-hmm. Eben, du bist ein absoluter Hip-Hop-Freak, muss man auch noch sagen, oder?
Also ich lege gerne Elektro auf. Aber
DJ bist Elektro.
DJ aber, bin ich Elektro, ja.
Also wenn bei dir die heisst, dann
aber bei mir
sieht man, dass Hip-Hop für dich ja gross geschrieben wird, oder?
Ja, absolut. Absolut. Gross und mit Bindestrich. Das ist eine riesen Passion. Ich glaube, 1700 CDs daheim. Ja, ich habe noch CDs. Und ja, ich habe im letzten Auto gekauft und gesagt, okay, ich will einfach einen CD-Player drin haben. Das ist ein hätte ich fast einen schicken goldigen Lack draufstellen für die Zusatzkosten. CD-Player tun es einfach nicht mehr rein. Und ja, ich habe auch einen Spotify-Account, aber ich liebe es immer noch. Auch Platten liebe ich für alle Musiksammler da draußen. Aber CDs sind kleiner und CDs haben dicke Booklets dabei. Und da sehe ich, wer was produziert hat. Und CDs haben einmal noch spezielle DVDs dabei. Sie haben es irgendwie interessant machen mit Making-ofs und Sachen. Und ich kaufe bis zum heutigen Tag noch CDs. Ja.
Unglaublich. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal von jemandem gehört habe. Sehr spannend. Wir haben über sehr viele Themen geredet. Wir haben auch über deine Produkte geredet. Wir haben aber kein einziges gesehen. Du hast eins dabei.
Ja.
Willst du es noch schnell
sehr gern
zeigen?
Sehr gern.
Und kurz beschreiben.
Also, das ist unser Boxing da, wie wir es gemacht haben. Wir haben es bei dem Modell gemacht. Also, das heisst, das sind die gleichen, die auch Rolex-Boxen so machen. Beschriftet mit «Une don de la nature», also eine Gabe der Natur. Und der Schriftzug «Manufaktura», wobei «Fuck» ein bisschen hervorkommt. Ich habe natürlich am Anfang nicht gewusst, geht das jetzt da mit «Manufaktura»? Können wir überhaupt gründen? Im Handelsregister können wir uns so eintragen lassen. Und hey, wenn wir mal einen Laden hätten, dürfte die Manufaktura so stehen. Also gehört uns auch manutura.com, also Manutura haben wir eigentlich auch. Und da vorne eben mit der Braille-Schrift, die wir auch mit dem Verband von der Blindenverband Schweiz gemacht haben, mit magnetischer, mit Magneten, damit es automatisch wieder verschließt. Oh, da habe ich gerade noch die Sitzreservation vom Schweizer Designpreis dabei.
Ah, schön.
Immer in einem Tüchli eingewickelt und das Tüchli ist aus recycelter Faser, ja, in der Schweiz, also Schweizer Recycling-Textilien, ja, haben wir auch. Und das können wir benutzen zum Polieren. Und das da ist der Valader. Willst du es mal anlangen? Ja, ist aus recycelter Faser, aus recycelter Polyesterfaser gemacht. Also da nehmen wir etwas, was es schon gegeben hat und das recyceln, damit es, ja, damit nichts Neues muss gemacht werden. Und ich meine, auch das kostet genug, wenn du es von einem Schweizer Hersteller lässt. Mhm. Also im Tüchli sind wir auch schon wieder bei 15-16 Stutz, gell? Und es ist kein dickes Tüchli. Und das da ist der Valader. Das ist ein Ansichtsobjekt, ist das da. Ist jetzt nicht der wildeste. Wir sehen, das ist jetzt eher sehr hell. Nussbaum ist oft auch einiges dunkler. Aber wir haben auch da trotzdem wieder so ein paar Augen drin und ein paar, eine schöne Maserung.
Das ist eine schöne Maserung. Da wird auch nichts aufgefüllt oder so, oder?
Nein.
Weißt
nein.
Du, ein besättiger Holzprodukt wird teilweise auch noch aufgefüllt mit Zusatzmaterial.
Ganz genau, das können wir theoretisch mit einem Harz. Wir haben ein Exemplar für jemanden gemacht, der gesagt hat, er hätte gerne mit so einem Goldelement. Und dann haben wir effektiv mit einem Goldharz das aufgefüllt. Das ist ein Einzelstück, das wir niemals in den Grossverkauf gehen. Das haben wir nur auf Wunsch hin angefertigt. Wir haben schon, es hat schon gegeben, dass man während dem Schleifprozess auf einmal so sieht, oh nein, jetzt setzt das Löchchen drin. Wenn das passiert, dann wird das umfunktioniert. Das kann dann zu einem Ausstellungsobjekt werden oder zu einem Messergriff. Ich habe daheim ein fast machetenartiges Messer, wo ein Jauer als Griff hat dran. Also das kann man dann umfunktionieren, aber sicher nicht mehr für, zum Einführen benutzen.
Perfekt. Ich habe sehr, sehr... viel können mitnehmen von heute. haben wir noch etwas zum Besprechen?
Hey, ich glaube, der Fall ist gut. Ich finde es jedes Mal mega schön. Ich finde es so schön, wie du dich gut vorbereitet hast und wie du interessiert bist an dem Ganzen. Für mich ist das so etwas geworden, was mich jetzt halt einfach auch schon seit 3 Jahren begleitet. Es ist täglich oder wie auch nicht täglich, ist es einfach es ist ein Teil von mir geworden. Mega schön, dass sich jemand für das interessiert, dass man etwas erzählen darüber.
Hey, ich habe gelernt, wie man Marketing machen für so ein Schweizer Produkt aus den Engadiner Bergen. Wie man auch Passion haben für das und wie ihr Marktforschung betreibt. Immer wieder spannend. Danke vielmals, dass du da warst. Wie gesagt, ich wünsche mega viel Erfolg für die Zukunft. Das war Decode the Bass mit dem Bastian Soroth. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals. Hammer. Jim und Jim Podcast. Wie kommt der Bass?